Ja, das ist genau das, was ich in dem Buch versucht habe zu machen, weil ich davon ausgegangen bin, dass es, sagen wir mal, zwei große moralische Narrative des 20. Jahrhunderts gibt. Das eine moralische Narrativ, kann man sagen, das Narrativ, das sich von West nach Ost erstreckt, ist das Narrativ auch der Shoah, aber auch des Stalinismus. Und als das große Übel des 20. Jahrhunderts. Aber es gibt ein weiteres moralisches Narrativ, das also nicht von Westen nach Osten, sondern von Norden nach Süden sich erstreckt. Und das ist das Narrativ des Kolonialismus. Und diese beiden Narrative, die kann man verschieden gemeinsam verknüpft betrachten, entweder parallel, entweder verknüpft, entweder transnational gemeinsam. Und diese Gemengelage habe ich versucht, in diesem Buch zu analysieren. Die Analyse von Michael Rothberg, den ich sehr gut kenne, ist natürlich immer im Hintergrund. Jetzt habe ich kein Buch über ein weiteres Buch über multidirektionale Erinnerungen geschrieben, sondern wie gesagt über Erinnerungen als Fluchtpunkte. Während Michael versucht hat, in seinem Buch fast schon normativ darauf hinzuweisen, dass die Erinnerungen an Shoah und die Erinnerungen an Kolonialismus nicht nur gemeinsam gedacht werden können, sondern gemeinsam gedacht werden sollen. Und wir damit zu einem, sagen wir mal, zu einer besseren Erinnerungskultur kommen, habe ich mich in der Hinsicht soziologisch etwas zurückgehalten, weil ich nicht genau weiß, was eine bessere Erinnerungskultur ist, und habe die Dinge analysiert und nicht als multidirektional, sondern als Parallelen, die sich vielleicht in der Imagination der Menschen, die sich daran erinnern, treffen können. Deswegen auch die Metapher des Fluchtpunktes, was eine geometrische Metapher ist, von zwei parallelen Linien, die sich am Horizont gemeinsam treffen. Also da, wo die Imagination, die Fantasie ist, da können sie sich treffen, müssen sie sich nicht treffen. Und im Gegensatz zu Michael Rothberg, dessen Buch ich ungeheuer schätze, also das will ich auf jeden Fall sagen, glaube ich nicht, dass Gewalterfahrungen Menschen miteinander verbinden. Ganz im Gegenteil, ich glaube, und das in den letzten Jahren eigentlich noch mehr, dass Gewalterfahrung Menschen trennt. Das ist eine der Dinge, die mir, sagen wir mal, in der Analyse von ihm fehlt. Also diese Trennung der Gewalterfahrung. Ja, die helfen natürlich wahnsinnig. Ich meine, ich habe ja diese ganze Liste von Menschen, die auftreten in meinem Buch. Und über allem steht natürlich ein bisschen die Analyse von Hannah Arendt, die das Buch von Anfang bis Ende begleitet. Karl Mannheim ist, sagen wir mal, so ein geistiger Übervater für mich selbst. Also das ist die Wissenssoziologie. Mich hat immer interessiert, warum Menschen politisch so denken, wie sie denken. Und dass das nicht in die Krippe mitgegeben ist, sondern dass das irgendwie auch soziale Ursachen hat, warum wir über bestimmte Dinge so nachdenken, wie wir nachdenken. Und deswegen steht ja im Hintergrund, und die meisten, also nicht alle natürlich, der Denker und Denkerinnen, die ich analysiere, sind jüdische Denker und Denkerinnen und sprechen auch von einer sehr jüdischen Sprecherposition. Aber die jüdische Sprecherposition ist nicht die einzige, die es gibt. Und deswegen habe ich zum Beispiel auch ein Kapitel über Edward Said, der sehr einflussreich war in dieser ganzen Herausbildung des transnationalen Gedächtnisses, aber auch in seiner Verurteilung, sagen wir mal, des Zionismus und des jüdischen der politisch-jüdischen Souveränität, weil er eine palästinensische Sprecherposition hat. Und wenn man anfängt, diese Sprecherposition sich parallel anzuschauen, dann kommt man natürlich zu einem Punkt, wo man sich politisch entscheiden muss, welche dieser Positionen einem am besten entspricht. Als Soziologe kann man die parallel analysieren. Als politisch denkender Mensch muss man dann beginnen, irgendwie sich für eine dieser Positionen zu entscheiden. Ich habe mich natürlich und ich kann mich nicht und ich will mich nicht für, sagen wir mal, die Position von Edward Said entscheiden, weil er ganz klar von einer palästinensischen Sprecherposition ausgeht. Und für mich ist die jüdische Sprecherposition maßgebend, weil ich ja selbst aus dieser Position herauskomme. Deswegen glaube ich auch, dass gerade in politischen Analysen die Biografie eine ungeheure Rolle spielt und wir die in unsere Analysen mit einbeziehen müssen. Ja, da stehen wir jetzt, glaube ich, vor einem gewissen Scheidepunkt. Das ist natürlich auch klar. Und wenn Erinnerung gerade so als auch das Konzept, ein analytisches Konzept wurde durch Geschichtsschreibung im 19. Jahrhundert, und es gibt ja da ungeheuer viel Literatur über Erinnerung, Gedächtnis und Geschichte und wie die miteinander zusammenhängen, war es klar, dass Erinnerung sehr eng auch mit ethnischen Gruppen zusammenhängt. Also ethnische Gruppen, nationale Gruppen, die ihre Erinnerung haben, sodass man fast schon sagen konnte, dass Erinnerung und Ethnos fast schon dasselbe ist. Oder was ethnische Gruppen eigentlich konstituiert, ist die Erinnerung an die eigene Vergangenheit. Und durch die Globalisierung wird das Ganze etwas aufgelöst. Und man kann sich jetzt Erinnerungen aneignen. Vielleicht Stichwort kulturelle Aneignung, das mag gut sein, das mag weniger gut sein, aber man kann sich Erinnerungen aneignen, die eigentlich mit einer eigenen Gruppe nichts mehr zu tun haben. Und man kann dann solidarisch sein mit, wie Frantz Fanon auch gesagt hat, die Verdammten dieser Erde, das ist ja so auch so ein Stichwort, mit dem man sich dann identifizieren kann, obwohl man überhaupt nicht dazugehört. Das ist ja auch sehr aktuell im gewissen Sinne. Wer solidarisiert sich mit wem, warum und warum gibt es diese Solidarität? Das ist ja nicht irgendwie aus dem Himmel gefallen. Und warum solidarisiert man sich mit Gruppen, mit denen man eigentlich nichts zu tun hat, auch mit Gruppen, die, sagen wir mal, auch sehr gewaltbereit sind? Da spielen natürlich so Denker wie Frantz Fanon eine große Rolle. Da spielen auch Denker wie Claude Lanzmann, der wieder von einer jüdischen Perspektive kommt, eine sehr große Rolle. Und die beiden, sagen wir mal, waren eng befreundet, obwohl sie aus ganz verschiedenen Positionen heraus argumentiert haben. Was sie gemeinsam hatten, war so ein radikaler Partikularismus, den sie so sozusagen in der Kritik gegen den französischen Universalismus gemeinsam hatten. Aber dann schieden sich dann auch ihre Wege.